ARD.
Ich glaube, ganz viele Menschen, die im Ruhrgebiet und Essen groß werden, ich habe das da erlebt, sind alle Hamburg-Fans. Man wird da quasi großgezogen in Essen und mit dem Hinweis, Essen ist okay, aber Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Also das ist so ein bisschen, was die Hamburger von sich immer behaupten. In Essen und im Ruhrgebiet glauben das auch alle.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
Im Mai wird's wieder ganz voll in Hamburg. Da gibt's die OMR-Messe, das Festival. Online-Marketing-Rockstars, die größte Digitalmesse Europas, ganz schwer angesagt. Über 70.000 Gäste haben sich angesagt, das Digital-Festival. Für alle, die es noch nicht so genau wissen, eine Mischung aus Fachmesse, vielen Workshops, Party und Show in den Messehallen. Und der das seit vielen Jahren macht, der Chef des Ganzen, der heißt Philipp, genauer gesagt Philipp Westermeier, einer der bekanntesten Topmanager in Hamburg, 44 Jahre jung, heute hier im Podcast Viel Hamburg, der natürlich auch in der ARD Audiothek zu finden ist. Philipp, ich freue mich sehr, dass du da bist und dich kennenzulernen.
Danke für die sehr nette Intro hier.
Ja, ich habe alles gegeben.
Und man merkt, die Sportreporterin.
Okay, stimmt, das mache ich auch noch nebenbei. Sag mal, hast du noch einen Schlafsack?
Einen Schlafsack, ja, habe ich auf jeden Fall, ja.
Ich frage deshalb, weil du ja ab und an in früheren Jahren, in den Tagen davor, gerne mal in den Messehallen übernachtet hast, in deinem Schlafsack.
Ne? Ja, das ist Gott sei Dank nicht mehr so, aber als wir das ja ganz am Anfang gemacht haben, hatten wir keine Ahnung von Messegeschäft oder von Eventgeschäft. Ich komme ja eigentlich aus dem Digitalbereich oder aus dem Medienbereich auch. Und dann ja, sind wir da so reingestolpert, auch in dieses Wachstum, so ein großes Event aufzubauen. Und ja, dann habe ich da mich ab und zu mal hingelegt. Aber nee, mittlerweile haben wir ein Profiteam bei uns, 50, 60 Leute, die ganzjährig an der Veranstaltung arbeiten und dann mehrere tausend Leute, die in den Tagen dafür arbeiten. Und da brauche ich ja nicht mehr so intensiv da zu sein.
Wir machen das ja für die Ohren, diesen Podcast. Die Leute hören das. Du bist schlank, du hast ein Vollbart, dunkle Haare und du bist kein Anzugmanager. Du bist hier im Sweatshirt. Also finde ich schon mal gut. Öfter so unterwegs? Ja, ne?
Ja, eigentlich immer.
Ja. Das Publikum, das zu eurer Messe kommt, wie ist denn das? Wie stellen wir uns das vor? Eher jung oder etabliert?
Naja, also es sind natürlich schon alles berufstätige Leute, im ganz großen Teil. Es ist ja schon auch eine Fachmesse eigentlich im Kern. Das kommt natürlich so rüber wie ein Festival und soll auch so sein, aber am Ende geht es ja auch um wirtschaftliche Fragen und insofern würde ich mal sagen, fängt es halt an bei 4,25, wenn halt die Menschen berufstätig werden so und geht dann halt hoch bis, würde man sagen, Mitte 50, auch sicherlich auch einige mittlerweile über 60 dabei. Also das ist so, aber der Bauch, würde man sagen, ist wahrscheinlich so irgendwo in den 30ern, 40ern vielleicht. Und gleich verteilt sicherlich sehr viel, also 50-50 Männer, Frauen. Einzugsgebiet ist sehr stark Deutschland, Österreich, Schweiz und dann vielleicht so 20% aus restlichem Europa. Wahrscheinlich eine sehr hohe Quote an iPhones, hätte ich jetzt getippt. So, ja.
Ja. Im Schanzenviertel sitzt deine Firma. Dort arbeiten inzwischen über 400 Mitarbeiter.
Ja, etwas über 400, ja.
Ja, okay. Dein größtes Projekt Jahr für Jahr, das ist dieses Festival. Die Welt des Online-Marketings, dazu Podcasts, Fortbildungen und. Und wie gesagt, in der Schanze. Woanders geht's auch gar nicht. Das ist der Stadtteil für Kreative, ne?
Also wir haben da angefangen, weil ich mich da immer schon wohlgefühlt habe. Auch dann irgendwann mal vor vielen Jahren bei einer Fahrradtour ein Schild gesehen, was da ein Büro frei war. Und so sind wir in die Schanze dann reingestolpert. Mittlerweile muss man sagen, es ist gar nicht so einfach, weil wir jetzt halt schon über 400 Leute sind. Und die Schanze ist natürlich kein Gebiet eigentlich, wo so viele Bürofläche ist an einem Stück. Ne? Also das ist ja eher kleinere Agenturen und
ja.
Jetzt keine Firmen dieser Art. Und deswegen haben wir uns in den letzten Jahren sehr bemühen müssen, überhaupt zusammenhängende Büroflächen dort zu finden. Es wäre sicherlich in der City Nord einfacher. Aber für uns ist das die Nähe zur Messe, die Nähe auch zum Fernsehturm, mit dem wir auch ein bisschen was zu tun haben. Diese Kultur dort, das ist schon wichtig. Mhm. Und wir wollen uns da jetzt trotz der Größe sehr, sehr gut ins Viertel integrieren. Und ich glaube, das klappt auch ganz gut.
Ich habe gelesen, alle wollen eigentlich bei dir arbeiten.
Naja, also.
Habt ihr so viele Bewerbungen?
Auf manche Stellen schon, aber also es ist auch für uns nicht so einfach. Ich höre das auch, mir fehlt da so ein bisschen der Vergleich, was andere Firmen für Resonanz bekommen auf Stellenanzeigen. Aber Also ich bin auf jeden Fall dankbar und wir kriegen tatsächlich alle Stellen besetzt, das kann man schon sagen. Ja.
Seid ihr mehr Männer oder mehr Frauen oder ausgeglichen?
Ich würde auch sagen 50-50 ungefähr. Ja.
Ich weiß immer selbst, es ist blöd, sich selbst zu beschreiben, aber würdest du von dir sagen, du bist ein guter Chef?
Ich bin zumindest bemüht drum und sehe mich auch nicht so sehr als Chef. Also ich verstehe, dass es so ist, aber ich sehe mich eher wirklich als Teil des Teams, als irgendwie jemand, der auch diesen... Es ist in Teilen auch irgendwie ein Freundeskreis oder ein Bekanntenkreis, der den so ein bisschen steuert und weniger jetzt als derjenige, der jetzt halt die Kommandos gibt. Das tue ich auch nicht in der Form.
Motivierst du viel oder meckerst du viel?
Also meckern tue ich wenig, denke ich, oder nicht oft. Motivieren jetzt auch nicht so im Sinne von Großmotivationstalk, aber einfach durch Anerkennung. Das muss ich auch sagen, das macht mir, habe ich jetzt in den letzten Jahren rausgefunden, in diesem Unternehmerleben ist es ja auch eine unbekannte Reise. Man fängt an als Unternehmer mit logischerweise dann irgendwie null und dann entwickelt sich was oder halt auch nicht. Aber was ich da jetzt bei mir festgestellt habe, was mir total viel Spaß macht, ist überhaupt so Leute zu entwickeln und zu sehen, wie Leute bei uns anfangen als Praktikant oder Werkstudenten oder so und dann teilweise jetzt bei uns irgendwo eine Geschäftsführerposition haben im Unternehmen und ich noch genau weiß, wie das damals war und zu sehen, wie halt andere da wachsen in der Firma. Das ist schon für mich, dass ich denke, das ist schon echt cool.
Wie warst du eigentlich als Kind, als Jugendlicher? Hattest du so das Digital, das Chefgehen immer schon so ein bisschen in dir?
Nee, ich glaube nicht. Also ich war, würde man sagen, ein relativ durchschnittlicher Typ. Also oder bin es auch bis heute in vielen Hinsichten sicherlich. Und ich war da im Essen, im Ruhrgebiet, sehr sportinteressiert, so, was ja auch normal ist. Ne? Irgendwie so, das war das Größte, in Sportshow gucken früher und oder irgendwie mal ins Stadion gehen.
Welcher Verein?
Ich bin tatsächlich irgendwie in einer gewissen Nähe zu Schalke 04 groß geworden.
Oha. Ja, oh, schwierig. Und du hast ja einiges mitgemacht, sagen wir mal so. Gemacht, ja. Also fast so wie hier in Hamburg, ne? Beim HSV.
Ja, also wobei beim HSV, meine Altersklasse hat ja die ganz großen Zeiten des HSV gar nicht mehr so richtig erlebt, also die neue Landesmeister. Mhm. Das weiß ich nur von mir, dass es das mal so gegeben hat. Also die Bilder im Stadion, dass das so gegeben hat. Aber bei Schalke, der UEFA-Cup-Sieg, habe ich ja wirklich voll miterlebt. Ne?
Mhm. Und du hast, glaube ich, früher auch gerne mal die Abi-Feiern organisiert.
Ja,
oder machst
du
das heute noch, ne?
Tatsächlich, also ist mir fast ein bisschen peinlich, aber das ist so, dass ich die Abi nachtreffe, nicht alleine, aber mit so einem Kreis an Leuten von früher immer gemacht habe in den letzten Jahren. Am Ende so ein bisschen, wenn es keiner macht, mache ich es halt. Weil ich es auch immer, jetzt trotz aller Klischees, ganz nett finde, sich mal wiederzusehen. Und ja, die Abi, also ich war halt nie der Unternehmertyp. Es gibt ja so Leute, ich treffe jetzt auch Leute, die dann sagen, mit 16 wollte ich schon den Gewerbeschein haben und dann musste meine Eltern unterschreiben und so. Das war ich nicht. Oder ich habe dann mit 12 schon irgendwo Zeitungen ausgetragen und das dann irgendwie verstanden. Ich mache lieber ein eigenes Zeitungsaustrage-Business auf. Ich habe an der Tankstelle gearbeitet und gespült und halt einfach so mal normale Jobs gemacht und bin dann irgendwann erst so mit Mitte 20, Ende 20 habe ich dann verstanden, okay, man könnte mal was gründen.
Ja, aber gut. Und dann bist du nach Hamburg gekommen irgendwann. Wie alt warst du da?
24.
Lieber auf den ersten, auf den zweiten, auf den dritten Blick?
Nee, schon auf den ersten Blick, sogar schon vorher, weil ich glaube, ganz viele Menschen, die im Ruhrgebiet und Essen groß werden, ich habe das da erlebt, sind alle Hamburg-Fans. Man wird da quasi großgezogen in Essen und mit dem Hinweis, Essen ist okay, aber Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Also das ist ein bisschen, was die Hamburger von sich immer behaupten. In Essen und im Ruhrgebiet glauben das auch alle.
Ja. Was ist für dich besonders schön hier in Hamburg?
Ach, also ich finde, dass die Stadt sehr zusammenhängend ist, also dass man wirklich mit dem Fahrrad überall hinfahren kann in überschaubarer Zeit.
Bist du Fahrradfahrer?
Ja, aber dass sie auch mittlerweile halt so von den, als Stadtgesellschaft irgendwie noch zusammenhängt. Ne? Also ich erlebe das, bin auch natürlich beruflich ab und zu in Berlin, das sind schon sehr andere Bereiche. Also wenn du da jetzt irgendwie mit Union Berlin und der Messe Berlin und irgendwie Zalando zu tun hast, also großen Institutionen irgendwie, die haben miteinander eigentlich nichts gemeinsam. Das ist sehr unterschiedlich. Hier in Hamburg hängen die Dinge noch zusammen. Also man kennt sich, ich gehe irgendwie zur Mittagspause in die Bullerei bei Tim Melzer, sitzen da am Tisch die Chefs von Pauli und HSV unterhalten sich. Man kennt sich und auf einmal ist das so, die Stadt ist gar nicht so groß. Und es ist irgendwie eine gemeinsame, bei aller Rivalität sicherlich im Fußball, aber man hat schon das Gefühl, es ist so eine Stadt, die so zusammenhängt. Es gibt irgendwie einen Flughafen und nicht drei. Oder es gibt so irgendwie gefühlt noch einen gewissen Zusammenhalt, ne, den die Stadt so hat. Ich weiß nicht, vielleicht halt aufgrund der...
Wir sagen ja auch immer, Hamburg ist ein Dorf, ne?
Weil, so ein bisschen ist es so. Ja, und das ist halt räumlich in Teilen so. Und das ist aber auch gesellschaftlich, menschlich irgendwie auch, zumindest empfinde ich das jetzt so. Ich bin natürlich da auch in der Position, ich habe da viele Anschlusspunkte aufgrund meines Jobs. Aber ich finde, das nimmt man schon so wahr, dass die Dinge hier noch ein bisschen zusammenhängen.
Wo wohnst du in Hamburg?
In Flottbek.
Mit deiner Familie? Ja. Du hast Kinder?
Ja.
Wie alt sind die?
9, 9 und 4.
3 Kinder? Hm. Oha, habt ihr viel zu tun, ne?
Ja.
Hast du genug Zeit für die?
Ich denke schon.
Was machst du gern mit denen?
Seit neuestem Fußball. Ja, wirklich. Ja. Also wir haben jetzt, es ist ja seit der WM und so ein bisschen letztem Jahr, ja, Fußball gucken im Stadion ist jetzt irgendwie dieses Jahr, diese Saison zum ersten Mal, was wir zweimal im Stadion waren. Und das wirklich, ich das jetzt beobachte, wie ich, lange Jahr war das nicht so, aber jetzt so die 9-Jährigen jetzt auf einmal so richtig in Fußball einsteigen und Bilder sammeln, genau wie ich früher. Und dann irgendwie gegen Schularbeiten dann noch so eine Sammelpackung tauschen und so. Und dann jetzt mich fragen, wer ist besser? Und wir, dann, wenn irgendwie Leute zu Besuch kommen, sagen, wie heißt der Außenverteidiger von Manchester City und so.
Ich sag, okay. Ja. Aber die sind nicht Schalke-Fan, sondern wahrscheinlich Fan entweder des HSV oder St. Pauli.
Correct, wie ist das? So ist das, ja.
Ja, also verteilt.
Verteilt, in der Tat. Ja, das hängt auch von den Freundeskreisen ab.
Ja, ja, okay. Der Lieblingsort hier in unserer Stadt für dich?
Also das Klischee ist, ne, aber irgendwas so schon rund um den Hafen oder Elbe ist, also ich bin dann jetzt ein bisschen Team Elbe. Ja. Würde ich schon sagen. Und da gibt es schon einige super Spots.
Und der Lieblingsort deiner Kinder?
Wahrscheinlich irgendwie so das Rabatz oder das Jump House oder sowas.
Ja, ne? So Spielplatz, Indoor-Spielplatz, ja. Über deine Arbeit, über die große Digitalmesse, wie gesagt, reden wir gleich ausführlich. Wir haben jetzt erstmal 3 Fragen an dich, und zwar Fragen von ganz normalen Menschen in unserer Stadt. Das gehört zu unserem Podcast. Und hier kommt die Frage Nummer 1.
Ja, hallo Philipp, hier ist Roman aus Othmarschen. Ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar, würdest du deinen eigenen Kindern auch erlauben, Instagram und solche Sachen zu nutzen? Oder würdest du sagen, das ist noch nichts für die Kleinen? Danke.
Ich glaube, dass ab einem gewissen Alter muss man das erlauben. Sonst schließt man die aktiv aus Freundeskreisen, Netzwerken aus. Das kann man, glaube ich, nicht machen. Also so hart das ist, aber glaube ich, so problematisch es auch ist, was da teilweise passiert. Aber noch schlimmer wäre es für die Kinder, auch für eine normale Entwicklung, wirklich jetzt im Anführungsstrichen normal, dass man irgendwie denen sagt, hör zu, alle anderen dürfen das zwar, aber ihr nicht. Und dann hat das ja für die ganz viele soziale Konsequenzen. Deswegen glaube ich, kann man mit Ausschluss, ist es schwierig.
Wie ist denn das? Ihr habt wahrscheinlich auch diskutiert, du und deine Frau, wann kriegen die Kinder ein Handy? Ich weiß, als mein Sohn in der Grundschulklasse war, war es ein riesiges Thema dort. Also da gerieten die Kinder und die Eltern auch richtig in Zugzwang nach dem Motto, jetzt muss aber ein Handy her. Ich habe es immer versucht rauszuzögern, aber irgendwann, ja, aber deine sind 9, sagst du es so, ja, ne? Die haben noch kein Handy.
Nee, nee, nee. Hm. Also tendenziell ist, was ich jetzt so höre, dann wenn es dann auf die weiterführende Schule geht vielleicht.
Ja.
Aber aktuell nicht.
Wie bist du denn so mit deinem Handy? Also wenn du essen gehst, ob mit deiner Frau oder sonst jemand, packst du das Handy weg oder ist das immer auf dem Tisch?
Also ich bin mir schon des Konsums sehr bewusst und dennoch beobachte ich auch an mir diese suchtartigen Effekte, dass man mal guckt, okay, ist wieder was gekommen oder hat der jetzt geantwortet oder die. Oder dass man halt wissen will, was Neues passiert. Aber zumindest ist es halt so ein bisschen so, ich mache es bewusst. Also ich realisiere das und dann ab und zu nehme ich mir auch mal vor, jetzt bei einem Abendessen oder auch tatsächlich am Wochenende mal so, jetzt mache ich jetzt mal 3 Stunden oder 4 Stunden kein Handy. So. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, weil dann willst du irgendwo ein Auto reservieren oder irgendwie dich mit einem Freund zum Joggen treffen und dann musst du ja irgendwie per Klar. WhatsApp oder App oder irgendwie was machen. Aber ja, es ist ein bewusstes Ringen.
Wir haben noch eine Frage an dich.
Hallo Herr Westermeier, ich bin Barbara aus Hamburg-Eppendorf. Gibt es dieses Jahr auch wieder so endlos lange Schlangen beim Einlass oder ist das jetzt besser organisiert?
Das ist hoffentlich besser organisiert.
Also, war so schlimm?
Es war ja letztes Jahr für uns sehr speziell, das Event zu machen, weil wir hatten 2 Jahre Pause davor.
Klar.
Wir hatten dann die nach wie vor unsichere Corona-Lage. Und wir hatten dann auch so eine gewisse Explosion von Leuten, die dann wieder was machen wollten, als es dann ging. Und da waren wir quasi das erste Event, das anstand, glücklicherweise. Und das hat es uns in der Planung und in der Vorbereitung sehr schwer gemacht. Ich traue mich zu sagen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall besser.
Und bleibt Frage Nummer 3 an dich.
Grüß dich Philipp, ich bin Julian aus der Schanze. Gibt es bei dir in der Firma viel Homeoffice oder bist du eher dagegen?
Ja, super Frage, auch ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Es gibt Homeoffice, wenn man das möchte. Ich bin allerdings auch großer Fan von Präsenzarbeiten, nicht im Sinne von 5 Tage die Woche, zwangsweise von morgens bis abends, aber versuchen alles, damit die Leute möglichst auch viel im Büro sind. Ohne jetzt Zwang, aber mit verschiedenen Arten von Attraktivität. Ich glaube, dass gerade in unserem Geschäft Inhalte, Medien, Kreativität, dass es einfach ein riesen Mehrwert ist, wenn man am Kühlschrank, am Kopierer, ich weiß nicht, irgendwie zusammensteht.
Wenn man redet, sich austauscht, finde ich auch.
Das ist im Homeoffice nicht so herzustellen und es gibt natürlich auch Jobs heutzutage, Softwareentwickler, wenn man sagt, da machen wir jetzt Präsenzpflicht, dann bekommt man die gar nicht, weil die leben in Polen oder in irgendwo im Ausland zum Teil. Das geht so nicht. Aber bei vielen innerlichen Jobs ist, glaube ich, schon Präsenz ein großer Mehrwert.
Reden wir jetzt über deine Messe, über das OMR-Festival, die große, die riesige Digitalmesse. Du hast es gegründet, wann genau? Das ist schon
2000, also es fing ja an als Hobby, ne?
Ja.
Und ich habe da so hobbymäßig Seminare gegeben ab 2009. Das erste Mal eine Konferenz gemacht 2011.
Beschreib mal bitte für alle, für die das ein Fremdwort ist, die noch nie da waren, in Kurzform, vielleicht kriegst du das hin. was genau kann man da erleben?
Also es gibt drei Sachen. Es ist halt wirklich eine Messe, wo geschäftliche Kontakte geknüpft werden. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist ein Weiterbildungsevent, wo man halt sehr viel wirklich in der Tiefe lernen kann. Wir nennen das Masterclasses, 60, 90 Minuten, sich bestimmte Themen rund um Digitalfragen zu Gemüte zu führen. Und das Dritte ist irgendwie Inspiration. Ganz große Bühnen, 5.000, 6.000 Leute vor der jeweiligen Bühne und dann halt internationale Experten, Stars, auch Celebrities in bestimmten Bereichen. Also diese drei Komponenten werden da vermischt. Messe, Weiterbildung, Inspiration. Und dann gibt es abends halt Konzerte und Musik, zum Teil auch mal mittags. Und dann gibt es ein bisschen Food also jetzt auf eine lockere Art dargereicht. Und das Ganze auf dem Messegelände, in allen Hallen, auf dem ganzen Gelände und zum Teil auch in der Stadt, weil natürlich ja noch viele sich drumherum irgendwelche Abendessen organisieren oder irgendwelche Hotels finden, irgendwelche Events statt und so von Leuten, die dann eh da sind.
Wie teuer ist das, da mit dabei zu sein? Was kostet die Karte?
Also wenn man die Karte normal kauft, kostet sie 400 Euro. Aber
klingt viel.
Ja, also absolut. Das ist ein Fachevent, das zahlen halt ganz häufig nicht die Endkunden, sondern halt Firmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ein Großteil der Tickets wird verteilt von unseren Ausstellern. Also wenn man jetzt dahin möchte, dann guckt man häufig, naja, mit wem habe ich Interesse zu arbeiten? Und dann meldet man sich bei einem unserer Aussteller und lässt sich einladen. Und dann ist man da quasi umsonst. Es gibt jetzt auch dieses Jahr ein Ticket für Anwohner oder für Hamburger, dass man nur den zweiten Tag in Teilen erleben kann, dass wir dann irgendwie 50 Euro kosten, weil dann halt auch schon viele wieder abreisen, das ist immer beim Messen, dass wir dann sozusagen ein paar Hamburger nachholen. Und man muss sagen, es klingt viel. Es gibt ein vergleichbares Event in Lissabon. Also in Europa gibt es eins von der Größe in Lissabon, wie gesagt, das ist deutlich teurer. Es gibt in den USA vergleichbare Events. Die sind immer teurer. Also wir sind, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber für das Produkt sind wir jetzt nicht so teuer und vor allen Dingen auch für die Art und Weise, wie die Tickets ja am Ende verkauft werden. Das ist jetzt nicht jemand, der das jetzt von seinem Nettogehalt als Student absparen muss und denkt, okay, fahre ich jetzt in Urlaub oder gehe ich zu OMR? Das ist häufig nicht die Frage.
Immer mehr Bereiche docken auch an bei euch. Finanzwirtschaft, Sport auch, Kultur, also um nur ein paar Politik, also um ein paar Beispiele zu nennen. Du hast von Stars gesprochen, die da auch dabei sind. Wer kommt denn in diesem Jahr?
Zum Beispiel als Sportexpertin wirst du sie kennen, Serena Williams, die Tennisspielerin oder die beste Tennisspielerin aller Zeiten.
Das ist nicht schlecht.
Ja, ja, ja. Genau.
Was erzählt ihr da? Was macht ihr da? Also wie ist ihr Draht?
Das Coole ist ja generell, dass man sagen muss, so Digitalwirtschaft oder Digitalbusiness ist halt eine sehr große Klammer. Da passt sehr vieles drunter. Du hast ja gerade schon gesagt, von Kultur bis Politik, Sport, die haben ja alle Anknüpfungspunkte mit Digitalwirtschaft im weitesten Sinne. Und das nutzen wir natürlich und sagen, das ist auch, macht es ja auch spannend. Also Serena Williams zum Beispiel investiert in Startups im digitalen Bereich. Die ist auf eine Art ja auch Influencerin, die beeinflusst die Modebranche. Die ist irgendwo auch auf einer Mission, hat irgendwie was zu erzählen über das Tennis hinaus, also gesellschaftliche Themen. Und damit dann natürlich sind ganz viele so digitalwirtschaftliche Anknüpfungspunkte verbunden und darum geht es uns. Es ist nicht ein Fachgespräch über Tennis und die Zukunft von Tennis oder so, sondern halt wirklich von, wie entwickelt man sich heute als reichweitenstarke, in dem Fall auch wirtschaftlich starke Person, worauf ist zu achten, was findet sich spannend und so.
Serena Williams kommt. Noch jemand?
Also am Ende 600-700 Referentinnen.
Oder irgendwie so ein Popstar noch?
Ja.
Also ich habe mal Beyoncé, habe ich irgendwie mal gehört. Oder?
Das wäre schön, aber dieses Jahr nicht. Mal gucken. Okay. Also wir können bei den Musikstars, es gibt einen Rapper, Macklemore zum Beispiel, gibt auch Hamburger Rapper, Legenden, mehrere, die kommen werden und auch schon regelmäßig bei uns sind. Da ist es gar nicht so einfach, jetzt was anzukündigen, weil ich nie so genau weiß, was darf man wann sagen. Mhm. Also aktuell habe ich das nicht vorbereitet, aber wer in den letzten Jahren uns verfolgt hat, der weiß, da werden sicherlich zahlreiche Musikstars auftreten, die man auch kennt oder auch ein paar, die man noch nicht kennt, die dann hoffentlich größer werden. Mhm. Und es gibt dann auch in der Wirtschaftswelt, ne, klassisch so der Chef der Deutschen Bank, der Chef von SAP, der Chef von Hugo Boss. Das ist ja unser Brot- und Buttergeschäft auch sozusagen, dass ja. Die großen CEOs der Unternehmen, die irgendwie gerade relevant sind, auch kommen, jetzt gerade auch im AI-Bereich, in der künstlichen Intelligenz, ganz großes Thema. Die Vordenker, die Vordenkerinnen, die da gerade was machen, die müssen wir da haben. Die sind aber dann nicht so in der Breite bekannt, logischerweise.
Am 9. Mai geht's los.
9. Mai, also inoffiziell am 8., da gibt's schon die ersten Events, so Pre-Events und am 9. Und am 10. dann, ja.
Ja, die Hotels sind voll, ja. Wenn 70.000 Leute kommen.
Ist ein Riesenproblem, ja.
Ihr braucht eigentlich Unterkünfte, ne?
Absolut, absolut. Also das mit den Hotels ist ein Riesenproblem, weil wir sehen, dass die Preise anziehen, dass unsere Besucher auf einmal eine negative Erfahrung machen, weil trotz unserer vergleichsweise fairen Preise dann auf einmal das Ganze doch teuer wird, denn dann kosten Hotelzimmer auf einmal 300-400 Euro die Nacht und zwar nicht in Hamburg, sondern in Lübeck oder Lüneburg. Und das ist natürlich problematisch. Und deswegen überlegen wir gerade, wie wir in Hamburg, gibt es eine Kooperation mit dem Abendblatt, mit Airbnb, dass halt noch mehr Hamburgerinnen und Hamburger mitmachen und ihre Kinderzimmer, Gästezimmer irgendwie zur Verfügung stellen, natürlich bezahlt. Wir überlegen, ob wir so das Heiligengeistfeld in Zukunft erschließen können, um da Leute unterzubringen. Es gibt auch die verrückte Idee, dadurch, dass wir in der Nähe des Hafengeburtstages sind, zeitlich, und da ja ganz viele Kreuzfahrtschiffe da sind,
ja.
Ob man die nicht in Zukunft auch mal nutzen kann dafür.
Facebook, Google, soziale Netzwerke, das sind eure Begleiter, Influencer, Models, die helfen natürlich ganz gut dabei. Sag mal, wer sind eigentlich aus deiner Sicht Hamburgs Digitalstars?
Also in erster Linie natürlich die digitalen Unternehmer fallen mir ein. Ja, jetzt Tarek Müller von About You. Aber auch
den hatten wir auch hier in Viel Hamburg.
Genau.
Ja, auch witziger Typ, ja.
Absolut einer der bekanntesten Namen, aber es gibt auch eine ganze Reihe unbekannterer. Tim Sievers wird man nicht gehört haben, hat Deposit Solutions gemacht, eine neue Bank-Applikation. Es gibt aber auch die Gründer von Statista zum Beispiel, die hier aus Hamburg kommen. Es gibt natürlich den Lars Hinrichs, der hier Xing gemacht hat. Es gibt eine ganze Bandbreite hier an Gründern. Nicht so viele wie vielleicht in Berlin, aber es gibt schon reichlich. Und dann gibt es auch hier, ich glaube, Influencerinnen, Influencer aus Hamburg. Es gibt aber auch Redaktionen, die es super machen. Also das wahrscheinlich beste Podcast-Portfolio des Landes, also Portfolio, hat die Zeit. Ne? Auch die muss man dann als Digitalstars schon zum Teil sehen. Ne? Auch der Spiegel hat die Transformation, glaube ich, jetzt geschafft. Auch da muss man sagen, das ist auch Hamburg, kann man ja heilfroh sein, dass einige der traditionellen Medien den Weg jetzt einfach, glaube ich, gefunden haben. Das war ja lange Jahre gar nicht so klar.
Reden wir mal wieder über dich. Du hast vorhin gesagt, du machst den Sport gerne. Bist gerne beim Fußball in den Stadien. Du warst auch ganz früher mal Sportreporter. Darüber wollen wir auch mal reden.
Und zwar
bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Okay. Dann warst du Radioreporter, Sportreporter bei Radio Essen. Mhm. Hast du auch über Fußball, also warst du richtig so beim Fußball aktiv oder was hast du gemacht?
Fußball habe ich damals nicht so bekommen, weil das war als große Sportart, da war ich zu jung für sozusagen. Mhm. Ich war dann eher so beim Handball und bei so den Sportarten, die dann nachher noch übrig blieben. Eishockey oder dann auch Lokalfußball, also jetzt nicht damals RWE, zweite Liga war das damals, sondern dann halt irgendwie Landesliga, Verbandsliga, weil ich auch jung war. Ne? Ich habe das ja angefangen mit 15, 16 und da bist du dann nicht richtig ernst genommen. Da hätte ich jetzt nicht zu einer Pressekonferenz von RWE gehen können damals. Ja. Also, ne? Aber es war für
Warum
mich,
bist du nicht Sportreporter geblieben?
Tja, ich habe dann BWL studiert und bin dann eingestiegen später nach dem Studium hier in Hamburg bei Gruner und Jahr beim damaligen Verlagschef. Also war dann damals ja einer der attraktivsten Arbeitgeber im Medienbereich überhaupt. Gruner und Jahr war die Adresse, es war Bayern München. Und dann da der Assi vom Chef werden zu können und das BWL-Studium, das hat mich dann irgendwie diese ja, kaufmännische Ecke gezogen.
Grüne und ja, leidest du mit im Augenblick, ja, mit dem, was da passiert ist? Ja. Über den HSV haben wir schon gesprochen, über deine Affinität, die ich rausgehört habe. Du warst...
Wobei ich in der Treibe, ne? HSV und Pauli, also ich bin wirklich mit vollem Herz...
Beides, logisch.
Komplett. Also ich will es so machen.
In Hamburg sagen wir, das geht nicht.
Aber ich bin nicht hier aufgewachsen. Ich bin jetzt hierher gekommen und komme eh mit Schalke Wurzeln und bin jetzt wirklich... Also auch so,
ja, ich glaube sehr.
Wirklich? Ja. Also ich zeige dir die Karten im Handy, wo ich regelmäßig in beiden Stadien bin.
Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz über den HSV reden, weil mir ist aufgefallen vor, wann war denn das? Vor anderthalb Jahren, da hat Marcel Janssen, damals noch Aufsichtsratsvorsitzender, ein Expertengremium gegründet mit diversen Hamburger Unternehmen, die Braun-Brüder auch dabei vom Miniaturwunderland. Und dein Name tauchte auch auf, also so als Impulsgeber. Wie oft habt ihr eigentlich getagt?
Oh, über die Zeit in einer ganz großen Runde vielleicht so 5-6 Mal und dann in kleineren Runden. Also das ist dann so am Ende.
Welchen Impuls konntest du geben?
Ich glaube, ich habe so, also versucht, im Marketingbereich zu empfehlen, wie man vielleicht versucht, noch mehr Mitglieder zu erreichen, die bestehenden Mitglieder zu aktivieren. Es gibt ja das große Ziel, die 100.000 Mitgliederschwelle demnächst zu erreichen für den HSV, und da kann man sich ja fragen, wie kann man das machen? Da komme ich da halt um die Ecke als Fußball-Laie mit, also oder zumindest Fußball-Business-Laie so in der Form, und bringe dann da so die Frage mit, gibt es da eigentlich so CRM, so Kundenbindungsmaßnahmen, ne? Wie das man, dann gucken mich einige Leute an und es ist auch interessant zu sehen, dann sitzt auch ein Kollege aus der Ultra-Fraktion dabei und sagt, was willst du? Und dann verstehe ich so, wie der denkt, dann sage ich, aber guck mal, am Ende ein paar Maßnahmen würden doch vielleicht auch Ultras irgendwie als sinnvoll erachten, und dann diskutiert man darüber und sowas.
Ja, und ist irgendwas angenommen worden? Ist dir was bekannt?
Ich kann es dir aktuell so konkret nicht sagen. Also es gibt immer von, wir haben auch darüber diskutiert, wie man vielleicht in der Halbzeitpause Sachen machen kann. Aber es ist ja kein operatives Gremium, es ist ein reiner Beraterkreis. Wenn da jetzt auch was umgesetzt worden wäre, weiß ich nicht, ob das jetzt wegen unserer Ideen war oder ob jemand anders, also es ist ja wirklich sehr, sehr im Hintergrund und informell und eher einen, ja, man versucht zu unterstützen, und das ist natürlich alles unbezahlt, und insofern, ich habe da jetzt nicht nachverfolgt. Und
hättest du mal Lust, in den Aufsichtsrat des HSV zu gehen?
Ich bin immer neutral.
Okay, ja, das ist nicht unbedingt verkehrt, aber du bist noch nicht angesprochen worden?
Nee.
So, dann kleiner Themenwechsel. Erzähl mal von deinem Podcast, denn die machst du ja auch. Das sind ja schon eine ganze Menge. Seit 7-8 Jahren seid ihr dabei. Was machst du da so alles? Erzähl mal, welche Leute hattest du?
Also, angefangen hattest du ein bisschen als Experten-Podcast. Die Story ist so, dass ich irgendwie, als die Kinder kamen, teilweise mal nachts die geschoben, aber früh morgens, damit meine Frau mal in Ruhe schlafen konnte, und dann im Kinderwagen unterwegs war und mich gelangweilt habe. Es war dann früh morgens, konnte niemand anrufen, war noch viel zu kaputt, um Musik zu hören. Und dann habe ich da gedacht, was kann ich jetzt machen? Dann habe ich halt Podcasts aus USA damals entdeckt, so, weil man die schon dann on demand hören konnte. Und dann war ich teilweise 2-3 Stunden spazieren, und dann war meine Frau dann irgendwann, als ich wiederkam, wo warst du mit den Kindern? Was hast du gemacht? Und ich habe jetzt einfach eine super Runde gedreht, hier Podcast hat total Spaß gemacht. Und so war das halt. Und dann habe ich irgendwann aus dieser Spaß am Hören, ich probiere es mal selber. Riesenglück beim Timing, also 2015, 16, natürlich genau so 1-2 Jahre, bevor die große Welle losbrach. Dann entschieden, ich mache erstmal seinen eigenen mit Online-Experten. Nerdy. Also ein bisschen jetzt für eine Nische. Und hatte dann irgendwann die Idee, weil ich das spannend fand, was der Dieter Bohlen gemacht hat bei Instagram. Der war damals so da richtig aktiv. Das war ungewöhnlich, dass so ein, sagen wir mal, schon etablierter, prominenter wie Dieter Bohlen auf einmal da eine Million Menschen bei Instagram knackt und sich da super auslebt. Und dann habe ich geguckt, dass wir vielleicht mit dem mal sprechen können. Dann habe ich einen Podcast gemacht mit Dieter Bohlen, bei dem zu Hause in Tötensinn gewesen. Und das war ein unfassbares Gespräch. Und der ist dann irgendwie aufgegriffen worden, zitiert worden, dieser Podcast. Und auf einmal hatte ich statt irgendwie der üblichen 3.000-4.000 Hörer, weiß nicht, damals 50.000 Hörer. Und es war in der Bildzeitung und so. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, du kannst ja wirklich mit allen über Digital und Marketing sprechen. Das betrifft ja so viel. Diese Klammer ist ja wieder so groß. Und dann haben wir das so gedacht und diesen Podcast neu gedacht, auch gästeseitig.
Ja.
Und dann war von Uli Hoeneß im Sportbereich bis zu damals noch Gerhard Schröder und den, ja, auch Chefs der Wirtschaft und Gründern von Snap und sonst welchen Großfirmen in den USA, Slack und wie sie alle heißen, Amazon, waren dann halt irgendwann eine sehr breite Spannbreite an Leuten da. Und ja, jetzt bin ich, während wir, also heute Nachmittag, wenn wir jetzt hier wir sprechen jetzt hier morgens. Dann treffe ich einen großen deutschen DJ, der weltweit als DJ erfolgreich ist und natürlich auch sehr stark digital lebt.
Ja.
Das ist ein breites Spektrum.
Wie ist das für dich jetzt, interviewt zu werden?
Ich muss es gerade auch so ein bisschen mich darauf einstellen. Das ist wieder, ja. Das ist schon ein Wechsel. Mhm. Eigentlich ist fast Fragen stellen leichter.
Wie hat sich die Arbeitswelt für dich verändert, wenn du das mal so siehst auf die letzten 10 Jahre?
Ja, ich meine, ich habe ja bei Gruner gerade erzählt, angefangen, da bin ich zu meinem ersten Arbeitstag als Assi da vom Chef, ne, so, das ist ja so Protokolle schreiben, PowerPoint-Charts machen, bin ich hingegangen, vorher noch, weiß ich noch genau, bei H&M mir einen Anzug geholt und 2, 3 Krawatten und so und bin da mit Krawatte und rasiert, morgens dann da irgendwie zum Baumwoll. Wir haben uns dann auch jahrelang natürlich gesiezt. Also meinen damaligen Chef zu duzen, das ist dann Jahre, nachdem ich bei Gruner ja aufgehört habe, ist das passiert, durch Zufall. Ne? Das war eine andere Welt, so von der kulturell.
Privat bist du auch, finde ich. Du hast eine Sporthalle gepachtet, ne? In der Nähe des Michels. Ja. Warum das denn?
Ich habe auch, als ich bei Gruner und Jahr war, immer sehr gerne dort Fußball gespielt, wenn das ging. Irgendwie, da gibt es eine Sportgemeinschaft und dann war das die Mehrzweckhalle direkt da am Baumwall da in dem Madison Hotel. Und da konnte man von der Arbeit rüberlaufen. Und irgendwann gab es dann die Ansage, diese Halle, die haben wir jetzt nicht mehr. Wir können jetzt hier keinen Sport mehr machen. Da war ich total enttäuscht. Und dann habe ich da ein bisschen nachgefragt, warum denn nicht? Und dann habe ich mich bei der Sportgemeinschaft erkundigt, wer denn der Eigentümer der Halle ist. Und dann da angerufen. Und dann haben die mir gesagt, ja, aber aktuell haben wir keinen Pächter. Gruner und Jahr hat jetzt die Pacht abgegeben. Und dann habe ich da dreimal angerufen. Und dann hat die Dame da von dem Immobilienfonds, den die Halle gehört, gesagt, also wenn sie jetzt hier auf einen Pächter warten, bei dem sie den Hallenzeiten mieten können, dann werden sie doch einfach Pächter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt Pächter werden? Und dann hat die mir gesagt, ja, so und so wäre das. Und da habe ich überlegt, naja, wenn ich jetzt Pächter wäre, dann könnte ich ja auch dann Hallenzeiten an irgendwelche Kanzleien und Kunden vermieten. Und dann habe ich einen Werkstudenten bei uns gefragt, ob er das mit mir machen möchte. Und dann haben wir vor, also ich weiß, 6, 7 Jahren da die Pacht übernommen. Und seitdem schreiben wir diese Halle und nutzen die ab und zu selber.
Tobt ihr euch aus da?
Also es ist
was jetzt für Sport?
Ich habe jetzt gerade ein neues Ding gefunden, sozusagen jetzt ein bisschen für, wahrscheinlich ist es so ein typischer, zumindest mal U30-Sport, also oder eine Ü30-Sport. Neu, Pickleball, so eine Art Tennis mit so einem Plastikball. Ein bisschen langsamer, ein bisschen einfacher. Mhm. Kommt gerade aus USA und das hat ein Kumpel von mir sozusagen entdeckt und bringt es gerade nach Deutschland. Und kürzlich waren wir da dann abends, nachdem die normalen Kunden raus waren, dann samstagsabends um 11, wie früher als 19-Jähriger, in die Halle rein. Mit Kumpels fand ich ganz cool und haben dann da ein bisschen in die Nacht hinein ein bisschen Pickleball gespielt.
Pickleball, das werden wir uns auf jeden Fall merken. eins muss ich noch anschneiden, ein Projekt. Ich habe gehört, du bist dran am Fernsehturm, an einer Event-Location dort.
Ja, also nicht alleine, ne, sondern wir sind seit jetzt 2 Jahren ein Team von 3 Parteien. Die Messe Hamburg ist eine Partei, der Tommy Kareitzer mit seinem Immobilienunternehmen ist eine zweite und wir sind die dritte, die an der Ausschreibung teilgenommen haben, die Pacht zu übernehmen für den Telemichel, für den Fernsehturm. Und Eigentümer des Turms ist ja die Deutsche Telekom.
Ja.
Da gibt es ja auch jetzt öffentliche Mittel, die genutzt werden, um den Turm zu sanieren, wieder zu eröffnen nach 20 Jahren. Und dann wurde halt ein Betreiber gesucht, der dann danach übernehmen darf. Und da haben wir uns beworben. Und jetzt vor 2 Jahren ist dann bekannt geworden, dass wir das machen dürfen. Wir wissen noch nicht, wann der Turm wieder aufmacht, weil diese ganzen Sanierungsarbeiten, auch Genehmigungsarbeiten, das ist ein Prozess von mehreren Jahren, man weiß nicht wie vielen genau.
Ja. Gibt es auch keine Tendenz, noch keinen?
Super schwer zu sagen. Also wir haben uns, auch weil das immer so unklar ist, jetzt ein bisschen geeinigt, nicht zu sagen, weil das ist unseriös. Man muss einfach abwarten, auch wann die Genehmigungen erteilt werden, wie lange dann die Bauarbeiten dauern. Aber es gibt die Hoffnung, dass es jetzt natürlich in den nicht mehr allzu viel in der Zukunft ist, aber ich tue mich da total schwer, was zu sagen. Und dann wollen wir da aber auf jeden Fall eine, sagen wir mal, neue Anlaufstelle für Hamburg, wo man hochfahren kann, also jedermann. Ne? Da oben, es wird dann auch wieder eine Art von Gastro natürlich geben, es wird auch eine Eventfläche geben. Wir wollen das möglichst ja auch wieder eine Breite attraktiv machen. Und dann wird das mein Rentenprojekt hoffentlich, wo ich dann irgendwann so mit, weiß ich nicht, dann 65 sage, jetzt ist das Berufsleben vorbei, aber dann habe ich nochmal 20 Jahre Turm gemacht. Ne?
Ja, ich war früher da, weiß ich noch, da war ich 20.
In den Drehnen, ich weiß, Drehnen.
Und da gab es immer Tortenschlacht. Also da durfte man Kuchen essen, so viel wie man wollte. Unfassbar war das. Paradies. Super. So, eine Frage kriegst du noch von mir diesmal. Kriegen alle unsere Gäste. Wenn du König von Hamburg wärst, du König von Hamburg wärst, würdest du was befehlen und sofort umsetzen?
Ich glaube, ich würde mich dafür einsetzen, dass eine Uni erschaffen wird oder ergänzt wird, die sich mit dem Thema Softwareentwicklung, IT im weitesten Sinne beschäftigt, wo halt da die Top-Kräfte ausgebildet werden, so ein Anziehungspunkt am besten weltweit, wo man sagt, okay, in Hamburg gibt es Rahmenbedingungen und da gibt es einen Ort, da gibt es eine Universität, die ist die beste der Welt für das Thema. Wenn du dann die Leute in der Zeit, in der sie noch beweglich sind, so mit 19, 20 hier nach Hamburg holst, weil sie hier studieren wollen, diesen Fachbereich, der nun wirklich so wichtig ist für die Zukunft, dann hast du die Leute hier in der Stadt, dann wird auch wahrscheinlich hier mehr gegründet, dann werden die hier ansässigen Firmen, haben dann noch besseren Zugriff. Es kostet auch viel Geld, klar, aber ich glaube, dieses Geld könnte sehr gut eingesetzt sein.
Philipp, danke, dass du da warst. Hat total Spaß gemacht, war total interessant, mit dir zu reden. Wenn euch das Gespräch auch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, über einen Daumen hoch. Dieses Gespräch mit Philipp Westermeier und viele andere Talks zum Nachhören findet ihr übrigens in der ARD Audiothek und in der Hamburg App. Und da findet ihr zum Beispiel auch noch Gespräche mit Peter Schilling, Jonas Bold, Eva Mattes und. Und am besten abonniert ihr gleich viel Hamburg, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Und wenn ihr mehr zu den vielen spannenden Themen um Influencer, Gründung von Startups und so weiter wissen wollt, dann empfehle ich euch die Podcast-Reihe She Likes Tech. Meine Kollegin Svea Eckert hilft euch mit diesem Podcast, die Tech-Welt besser zu verstehen. So, tschüss Philipp. Wir wünschen viel Spaß bei deiner Messe, viel Erfolg. Ja, und
danke für die Einladung. Komm vorbei. Und auch wer jetzt hier zuhört und sagt, Mensch, das klingt ja cool, aber ich bekomme auf gar keinen Fall irgendwie ein Ticket oder habe gar keine Chance, an ein Ticket zu kommen. Schreibt mir bei Instagram oder einfach bei LinkedIn oder philipp@omr.com und ich versuche alles, um euch irgendwie reinzubekommen.
Super, danke.
Gerne.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.